Wem von euch ist heute Morgen so gegangen, wo ihr seid aufgewacht, dass ihr mega müde war? Wer hat alles Mühe gehabt zum Aufstehen? Ich habe schon mehr erlebt. Ich bin wirklich am Morgen so im Bett gelegen und so denkt, Jesus ist auferstanden, aber ich würde gerne noch ein bisschen liegen. Heute habe ich echt gekämpft, obwohl ich zu christlicher Zeit ins Bett bin gestern. Aber ich weiß nicht, was los ist. Aber gleich schön dürfen wir heute miteinander das feiern, was Jesus gemacht hat. Er ist auferstanden, er lebt. Was für eine unglaubliche Hoffnung, dass wir haben dürfen. Und wir dürfen heute Ostern aus einer etwas anderen Perspektive beleuchten. Miteinander weiterfahren in dieser Serie zum Johannesevangelium. Wir sind bei Kapitel 13. Und als wir das so eingeteilt haben, haben wir gesehen, dass wir dort werden landen, den Ostern. Ich denke, das passt irgendwie mega gut. Weil Kapitel 13 beschreibt eine Geschichte, die unglaublich gut das ganze Kreuzesgeschehen, das Ostergeschehen beschreibt. Wo es so viele Lektionen drin hat, wo man sagt, wenn ich aus der Bibel eine Geschichte müsste wählen, wenn alle anderen gestrichen werden, dann würde ich die noch nehmen. Weil sie so viele Facetten drin hat, wo wir heute leider nicht ganz alles reintauchen können, aber ein paar Sachen werden anschneiden. Sie hat so viel drin und wir lesen miteinander, die Bibel dabei hat, dürfen gerne das aufschlagen auf dem Handy oder in der Bibel, in geschriebenen, erdruckten, gerne ein Buch dabei. Kapitel 13 vom Johannesevangelium ist da beschrieben. Ich habe es auch noch mitgebracht, für die, die nichts dabei haben. Und nach dem Abendessen, also vor dem Passafest noch, Vers 1, aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, nachdem der Teufel dem Judas ins Herz gegeben hatte, Jesus zu verraten, dort war es und es ist ein Zwischenschub, Vers 3. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Bevor wir zur Handlung kommen von dieser Geschichte, kommen ein paar Vorbemerkungen. Zuerst ist, Jesus hat gewusst, dass seine Stunde ist gekommen. Das Zweite ist, Jesus hat gewusst, dass mir alles vom Vater gegeben. Und in diesem Wissen passiert in die Geschichte, die jetzt kommt. Und das andere ist, der Hinweis auf, er liebte sie bis ans Ende. Freunde, was ist das für ein Geschenk? Geht es dir manchmal schon so, dass du so in dein eigenes Leben hineinguckst und denkst, oh meine Güte, Jesus, so. Und der Zuspruch zu wissen, und er liebt sie bis ans Ende. Egal wie du Mutter bist, egal wie du tust, er liebt dich bis ans Ende. Was für ein Geschenk. Und nachher kommen dort zwei kleine Hinweise, wo dort steht, in Luther-Übersetzung heißt es nach dem Abendessen, andere Übersetzungen hier während dem Essen, ist es so, dass Sedermahl am Donnerstagabend hat ja, ist ein ganzes längeres Essen gewesen mit verschiedenen Elementen drin. Und eines von diesen Elementen war das Nachtessen gewesen. Aber es ist dann noch weitergegangen mit Essen, mit Eintauchen und all dem Dings. Darum gibt es ein bisschen Verwirrung mit den Synoptikern. Aber Luther übersetzt hier nach dem Abendessen. Wichtig ist für mich, der zweite danach, schon nachdem, dass Judas sich in seinem Herzen vorgenommen hat, Jesus zu verraten. Also die Geschichte, die wir jetzt lesen, passiert nachher. Nach etwas Bestimmtem. Jetzt musst du dir das orientalisch vorstellen. Ich weiß nicht, ob du schon mal bist in Israel warst. Ich durfte mit Adi schon zwei, drei Mal gehen. Da hast du Flip-Flop an, weil es so heiss ist. Dann läuft dem staubigen, sandigen Zeug rum. Am Abend hast du knutschrote Füße auf dem Sand. Ultra dreckig. Krass. Und wenn es vielleicht noch geregnet hat, mal, dann ist es schlammig wie verrückt, weil sie nicht geschlossene Schuhe hatte. Und deswegen war es ein normaler Brauch, dass wenn du in ein Haus reinkommst, die Diener da waren und die Füße gewaschen. Einfach, weil es angebracht war. Auch weil sie nicht am Tisch gehockt haben wie wir, wo du die Füße unter den Tisch unter hast und etwas deckt das Ganze. So, du schmeckst vielleicht weniger und du siehst vielleicht ein bisschen weniger, als die anderen für die Töpfe hier unten. So. Und die sind gelegen. Es heisst ja von Johannes, er ist Jesus manchmal so an der Brust gelegen beim Essen. Also du liegst am Tisch, hast einander die Füße ins Gesicht rein. Logisch, willst du das Zeug waschen. Jetzt wird aber beschrieben, dass sie im Essen waren und zum Teil schon gegessen hatten. Ja, wieso hat niemand die Füße gewaschen? Offensichtlich waren keine Diener da. Und ich frage mich, was war mit den Jüngern los? Die Synoptiker beschreiben nämlich, dass die Jünger hier diskutiert haben, wer ist echt der Grösste? Wer ist echt der Grösste? Wer ist der Grösste? Und kein von den Jüngern wäre in den Sinn gekommen, die Füße zu waschen. Kein. Und der Hinweis darauf, dass es nach dem Essen passiert ist, Jesus hat gewartet, das Momentli. hat man mal ein bisschen alle stinkige, dreckige Füße gehabt, ein Anti ins Gesicht rein, quasi anfangen zu essen. Und alle gewusst, hey, das, was hier ist, ist nicht ganz okay. Ja, Jesus ist da, komm, dann lassen wir so sein. Keiner hat sich für verantwortlich gefühlt, zu sagen, komm, wir machen es doch. Jeder war sich schade gewesen. Ja, das Gefühl hat der andere vielleicht, aber weißt, ich bin ja besonders auserwählte Jünger von Jesus, eh doch nicht. Und wir sehen hier Jesus, der das sieht, der manchmal auch ein bisschen wartet. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob jemand merkt, dass es vielleicht noch gut wäre, wenn sie die Schöpfe zu waschen. So. Niemand da. Er hat gewartet bis zur Nacht. Niemand da. Und dann steht er auf und nimmt den Schurz. Und das war nicht nur eine Liebesbekundung, sondern irgendwie so ein Klapfen von den Jüngern, ehrlich gesagt. Wir sehen so eine Reaktion von Petrus, der merkt, oh Scheibe, das, was hier passiert, ist nicht okay. Jetzt tut uns ein Meister den Schurz an und ist das nicht die Füsse. Es war nicht einfach nur er, sondern ein riesen Affront. Tiefe Demütigung für sie. Und ein kleiner Hinweis von Jesus, hey, guck, ihr seid noch zu schade dafür gewesen. Ich bin mir das nicht. Und ich frage mich, gibt es so Sachen, die irgendwie zu tun wären bei uns, wo wir uns manchmal schade dafür sind. Und denken, ja, die anderen. Ja, da habe ich gar keinen Spass dran, da habe ich gar keine Berufung dafür. Und vielleicht wäre es sich daran, das zu tun. In einer tiefen Demut, die einfach hat. Jesus selber sagt nach Markus 10,45, nur der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lassen, sondern dass er dient und sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Und das Waschen von Jesus ist ein Bild für das demütige Dienen, wie sich Jesus Leidenschaft vorstellt. Und das finde ich noch schön. Gell, irgendwie, wenn wir jetzt unsere Politiker angucken in Bern, wir würden uns wünschen, sie wären so. Sie würden sich umgürten und würden den Menschen die Füße waschen. Unsere Bundesräte wären Diener von der Nation. Wir würden es vielleicht wünschen, wenn du einen Betrieb schaffst, dass deine Vorgesetzten so wären. Demütige Diener, die wissen, was Leidenschaft bedeutet. Aber die Geschichte, die wir jetzt hier lesen werden, ist eine Lektion für die anderen. Es ist keine Moralpredigt für deine Nachbarn, sondern es ist ein Beispiel für dich und mich selber, persönlich. Also lasst uns das selber lernen, nicht denken, oh, hoffentlich lass der oder die neben mir auch heute zu. Wäre noch gut, wenn die das auch mal checken würden. Sondern es ist für mein eigenes Herz, das, was Jesus hier macht. Wir müssen manchmal ganz gut hohe Erwartungen aneinander stellen und manchmal sind wir ganz schlecht, die selber zu erfüllen. So ist seine Einladung heute Morgen, zu sagen, Jesus, ich möchte zu denen gehören, die selber sich umgürtet und dient. Und das Zweite danach, wo wir da sehen, dass nachdem ist beschrieben, dass eben Judas sich das schon vorgenommen hat, Jesus zu verraten. Jetzt musst du nochmal die Geschichte rekapitulieren. Judas war von Anfang an dabei gewesen. Er war ein Jünger, war mit Jesus unterwegs gewesen. Kraftvolle Werke und die Taten. Sie haben Dämonen austrieben, Kranke geheilt. Er war einer von diesen Jüngern, der sich das zweite Haus gesendet hat, der Wunder über Wunder erlebt, der beim Meister war, der nach sich bei Jesus, der zu den 12 angesehenen Jüngern gehört. Einer von diesen 12. Äußerlich unglaublich fromm dabei. Er hatte einen wichtigen Posten gehabt, war Finanzchef in der Gruppe von Jesus. Er hat das Vertrauen genossen von denen. Was dann heisst, das war irgendwie ein Dieb. Es ist auch ein bisschen eine Warnung drin in dieser Geschichte für unser Herz, dass wir äußerlich so tun können, als wären wir mega nah dabei. Äußerlich sind wir bei allem dabei, die lächeln und winken. Aber innerlich ist etwas krumm im Herz. Und wir sehen, wie Judas sein Herz offenbar wird in dieser Geschichte. Dass Jesus ihn mehrmals darauf konfrontiert hat, ihn mehrmals darauf angesprochen. Und die Reaktion von Judas war nicht Buß und Umkehr, sondern die Reaktion auf die Konfrontation war bei Judas der Volllaufen. Er hat sich verhärtet und umso mehr Böses gemacht. Also lasst uns das als eine Warnung nehmen für uns selber, dass nur weil wir nach bei Jesus sein, äußerlich, heisst es einfach nicht, dass wir nach sind aus dem Herz. Lasst uns dort wieder echt und ehrlich in unser Herz hineinschauen. Das ist das Zweite nach dem. Und jetzt gehen wir in die Fußwaschung rein, was da passiert ist. Aber dass dort nach dem Mahl heisst, da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, mit dem Schurz zu trocknen. Das Lustige, ein paar Jünger haben sich zugelassen, die haben nicht reagiert, sie waren wahrscheinlich baff gewesen, wissen es auch nicht. Erst bei Petrus, was heißt, da kam er zu Petrus, der sprach zum Herr, du wirst mir die Füße, also der hat gemerkt, etwas stimmt hier nicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es verstehen. Da sprach Petrus zu ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. So ein emotionaler, wunderbarer Mensch, dieser Petrus. Und Jesus spricht zu ihm, wer gebadet wurde, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Vers 12 sagt er, wisst ihr, was ich euch gemacht habe? Ich habe ein Beispiel gegeben, hier eine Lektion. Und das, was wir hier sehen, ist eine Abschlusslektion von Jesus. Stell dir vor, du wärst unglaublich wichtiger Geschäftsführer, hast 5000 Angestellte, ich weiß nicht, wie viele Leitungsebenen zwischen drin, und du willst dein Geschäft übergeben. Also eine Führungsriege übernehmen, vielleicht 5 Leute übernehmen das Geschäft. Und dann kurz vor deinem Abtreten, Pension, siehst du, Freunde, wenn ich pensioniert bin, will ich nicht mehr hören, aber jetzt noch. Nehmen wir nochmal zusammen. Gib nochmal die wichtigsten Lektionen mit. Und Jesus hat keine lange Predigt, sondern eine symbolische Handlung, wo er einfach sich abknäult und ihnen nochmal offenbart, wie das Wesen Gottes wirklich ist. Als der Sohn Gottes, der ist gekommen, für zu dienen. Als der Sohn Gottes, der ist gekommen, für dir und mir Füße zu waschen. Das geht so nicht überein mit dieser Vorstellung von einem Gott, oder? Und die Geschichte wirft ein spannendes Licht auf verschiedene Teile, auf das Evangelium, die Taufe und Gemeinde, die ich gerne mit euch streifen möchte heute Morgen. Das Zehnte ist, wo Petrus sagt, tu nicht. Und erkennt er, wie falsch das ist, was hier passiert? Und Jesus hat er gesagt im Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn ich die Bibel lese, tue ich gerne so Sätze in anderen Betonungen lesen. Tue ich es mal vorlesen. Ich kann es ganz unterschiedlich betonen. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und je nachdem, wie du das betonst, hörst du ganz andere Sachen drin. Und du hörst plötzlich eine Fülle von Aussagen in dem, was Jesus uns möchte sagen. Und seit dem Sündenfall ist sich der Mensch irgendwo bewusst, Freunde, wir haben ein Problem. Jeder von uns, der ehrlich zu sich selber ist und seine eigene Mördergrube hineinschaut, weiss, okay, ich habe wirklich ein Problem. Alle Religionen haben die Vorahnung als Menschen, dass wir irgendwie vor dem Gott nicht bestehen können, oder? Der Mensch hat die innere Vorahnung von, er hat sich die Hände schmutzig gemacht und kann vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Und darum drückt sich das in allen Religionen aus, dass der Mensch versucht, entweder mit guten Taten, mit Opfer, mit Werk, irgendetwas zu tun, in der Hoffnung, dass es reicht, für den Gott zu besänftigen. Das ist ein Versuch von Selbstgerechtigkeit, ein Versuch, sich irgendwie ein bisschen wieder die Hände zu waschen. Und hier haben wir die feinste Lektion vom Evangelium, wo Jesus sagt, wenn ich dich nicht wische, so würdest du nie ein Teil an mir haben. Also die Wäschung kannst du dir nur so Mühe geben, mit Opfer bringen, mit Sachen tun. Es ist etwas, das an dir vollzogen wird, die Wäschung. Jemand anders wischt dich, jemand anders badet dich. Das ist das Evangelium, der Unterschied zu all den Religionen. Nicht wir waschen uns selber zu viel Disziplin und Anstrengung und das und dieses, sondern der Sohn Gottes selber ist auf die Erde gekommen, für dich und mich zu waschen, in all unserer Schuldhaftigkeit, in all unserem Versagen, ist er gekommen. Und das ist das, was wir am Karfreitag gefeiert. So, er ist gestorben und durch sein Blut sind wir rein geworden. Er wischt uns ganz rein. Und nicht so, wenn du jetzt hier Ketchup-Fleck hast, dann fährst du an den Reiben, dann ist es zwar putzt, aber mir gesehen, was war. Sondern so rein, als hättest du nie einen Fleck gehabt. Das ist der Jesus, wo kommt, für dich zu waschen. Und er betont in dem, hey, waschen muss jemand anders. Es reicht nicht, wenn du dir selber deine Sünden vergisst. Es reicht nicht, wenn du dir einredest, ist nicht so schlimm, andere tun ja mehr. vergeben muss immer die Person, die gegenüber der Schuld ist passiert. Also wenn du deinem Ehepartner schuldig wirst, muss dein Ehepartner dir vergeben. Das kannst du nicht selber machen. Wenn du gegenüber Gott schuldig wirst, muss Gott dir vergeben. Das kannst du nicht selber machen. Und das betont Jesus. Wenn ich dich nicht wische, so kannst du gar keinen Teil an mir haben. Es ist Gott selber, der Vergebung ausspricht. Wenn ich dich nicht wische, so hast du keinen Anteil an mir. Und auf was, ist meine Frage an dich, auf was willst du dich verlassen, in dem Moment, wo du eines Tages vor Gott hertrittst? Was werden deine Argumente sein, wenn du zu ihm kommst? Zu dem Jesus. Wieso soll ich dich reinlassen? Eine von diesen Fragen, von dem EE-Fragebogen, wo man Evangelisation betreibt auf der Strasse, fragt man Menschen doch, wenn du vor Gott kommst heute, was würdest du ihm sagen, warum soll er dich reinlassen? Was ist deine Antwort auf das? Ich war ein guter Mensch, andere waren schlimmer, ich war doch nicht so schlecht, ich habe mir doch Mühe gegeben. Ich sage, nein. Ich weiß, ich bin gewaschen vom Sohn Gottes. Das ist Blut am Kreuz von Golgatha. Und das reicht. Es reicht für meine Mördergrube und es reicht für deine. Es reicht. So ein Geschenk. Wenn ich dich nicht wäsche, hast du keinen Teil an mir. Und dann sieht Petrus, sieht er überschwänglich, ja, das ganze Programm, oder? Red, Kopf und Hände und alles. So, denkst so, okay. Irgendwie kommt mir der Petrus manchmal ein bisschen bekannt vor, denke manchmal an einen von meinen Söhnen. Genau, ja, so, herrlich. Und Jesus sagt, das ist auch wieder nicht nötig. Wer schon gebadet ist, und da braucht er ein anderes Wort für waschen. Vorher für das Waschen braucht er immer das Wort für Waschung. Und das, was er jetzt sieht, braucht er das Wort für Baden. Wer schon gebadet ist, wurde im Passiv, der hat nicht nötig, dass er alles waschen muss. Der ist irgendwie schon rein. Und die Theologen sind sich darin irgendwie einig, dass das der Hinweis darauf ist. Sorry, wenn noch der Text. He? Dass es der Hinweis darauf ist, auf die Taufe. Wo Jesus einen Hinweis darauf macht, sagt, hey, guck, Taufe ist der Ausdruck davon, von dem, was Jesus an dir macht. Taufe ist der Moment, wo wir gebadet werden. Weil Taufe vollziehe ich nicht selber an mir. Ich gehe nicht ins Becken, tauche mich unter, komme wieder rauchen, sondern Taufe bin ich rein. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Becken ist das dann und Urs. Ich glaube, wir haben dann getauft. So, haben wir untertaucht. Ich bin getauft worden von jemandem, als Bild davon, ich würde gewaschen. Oder? Und die Theologen sind sich dort recht einig, dass sie sagen, in Taufe empfängst du das reinigende Handeln von Jesus an dir, indem du im Glauben in Anspruch nimmst, dass Jesus für dich und deine Schuld am Kreuz ist gestorben. Dass er für dich gezahlt hat. Bist du schon getauft? Vielleicht nicht. Mach es doch noch. Es ist ja manchmal die Diskussion, ja, ist der heilsrelevant oder nicht? Muss es denn sein? Der am Kreuz, der andere Verbrecher neben Jesus hat ja auch nicht da. Sage ich, ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht das optimale Beispiel für uns, damit zu vergleichen. Ein Mörder am Kreuz hängen, hat relativ wenig Chancen gehabt, zu machen, steigen aus ein Taufen. Aber alle anderen hängen dich da. Also mach es doch noch, auch wenn du schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist, weil es ein Ausdruck, ein öffentliches Bekenntnis ist von dem Jesus, wo du dich ihm anvertraut. Die nächste Taufe hier gemeint haben wir übrigens am 22. Juni. Werbepause zu Ende. So, aber melde dich doch noch. Wäre eine gute Chance. Ich freue mich, dass wir hier wieder eine Taufe feiern. Und Petrus war ja fast stolz dafür, sich von Jesus die Füße zu waschen. Und manchmal ist es bei Taufe auch ein bisschen so. Ja, aber es geht eben nicht um das, was ich will, sondern darum, dass ich mich dem Jesus ausliefere. Gut, fertig Werbung für Taufe. Wir gehen zur Gemeinde, weil dort sieht Jesus, es sind noch andere Punkte. Wer gebadet hat, braucht nichts anderes, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Braucht nichts anderes, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Was ist ein tiefes Bild auf das Herr? Und du fragst dich vielleicht, ich bin getauft, was hat das jetzt mit mir zu tun? Genau das. Du bist gebadet worden und Jesus sieht uns, Jünger von Jesus, uns Nachfolger von Jesus, sieht er etwas. Er sieht, guck, das, was du brauchst, ist, dass dir noch die Füße gewaschen werden. Immer wieder neu. Das ist ein ganz tiefes Bild für unsere Nachfolge zu Jesus. Was passiert nämlich, wenn wir unterwegs sind? Wenn du jetzt im Bild barfuß gehst, geh bügeln, was passiert? Die Füße werden wieder dreckig. Was passiert, wenn wir in heutiger Zeit irgendeinen von diesen Filmen schauen, was es gibt online? Ja, garantiert, deine Füße werden dreckig. Was passiert, wenn du unterwegs bist, mit Menschen zusammen bist, dumme Sprüche geklopft werden? Ja, deine Füße werden dreckig. Jesus hat nie gesagt, ihr Jünger, jetzt müsst ihr euch zurückziehen ins Kloster und warten, bis ich euch dann hole und euch reinbehalte und ja, euch nicht verschmutzen, sondern gesagt, hey, ein normaler Teil von eurer Nachfolge ist, ihr geht wie Schaf unter die Wölfe und dort werden eure Füße dreckig. Du wirst konfrontiert mit Ansichten, mit Meinungen, mit Sachen, die deine Füße dreckig werden. Du wirst konfrontiert mit Herausforderungen im Geschäftsleben, wo du vielleicht konfrontiert bist mit der Frage, bin ich ehrlich oder nicht? Und ihnen bietet dir vielleicht schwarz das Geld an, die Zahlung, das nicht musst versteuern, und deine Füße werden vielleicht dreckig. Und vielleicht hast du irgendwie Mühe, du siehst zum Fenster raus und siehst irgendeinen Nachbarn oder Nachbarin und du denkst schlecht über die Person. Spöttisch und verachtend, deine Füße werden dreckig. Das ist ein normaler Teil von Nachfolge. Das hat Jesus gar nie verleugnet. Aber seht, das, was wir brauchen, ist, dass wir immer wieder neu saubere Füße bekommen. Als Bild dafür, dass es nicht reicht, dich einfach einmal zu bekehren und hast alles gut bis zum Schluss. Sondern dass Reinigung trotz unserer Bekehrung eine tägliche Arbeit ist. Und wir sagen, Jesus, reinige du mein Herz. Ich habe irgendwie ein Seich gesehen. Ja, komische Film geguckt mit ganz merkwürdigen Ansichten. Ich löse mich von dem Scheiß. Mit dem muss ich nichts zu tun haben. Ich habe vielleicht ein Gespräch geführt mit Menschen und gemerkt, ich habe etwas rausgelassen, was ich gar nicht wollte. Jesus, vergib mir. Und ich schreibe der Person und sage, hey, es tut mir leid. Das war nicht okay gewesen. Das ist ein Teil unserer Nachfolge. Ihr habt nichts nötig, als dass euch die Füße gewaschen werden. Was brauchst du heute? Ist vielleicht heute Morgen eine Einladung, deine Füße Jesus entgegenzuhalten. Ich bin ehrlich gesagt auch hühnenfroh für die Errungenschaft von Socken und Schuhen. Erstens bin ich kützelig wie eine Sau. Wenn ich schon mal vorstelle, dass mir jemand unten anreckt, fange ich einfach lachen. Das ist wirklich übel. Nicht lustig. Schon wenn meine Söhne kommen, schon mal so aufziehen. Das habe ich so nicht gern. Wirklich nicht. Von dem her bin ich dankbar, dass ich das nicht mehr machen muss. Wir haben überlegt, im Gottesdienstteam, wie wir heute Morgen einander die Füße waschen. Ich sagte, nein, komm, wir tun lieber füreinander beten. Jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich, nehme jetzt wirklich Wunder. Wem von euch wäre es unangenehm, jemand anderem seinen Floss entgegen zu haben? Mal ganz ehrlich. Und jetzt, auch ganz ehrlich, wer von euch würde es ganz relaxed machen, sagen, hier, wisch mir die Füße? Es gibt es tatsächlich. Ich glaube, wir sollten eure Namen aufschreiben, wenn wir das nächste Mal über die Geschichte predigen, nehmen wir nämlich euch als Beispiel. Ich habe die ganze Woche überlegt, sollen wir es auch machen, hier symbolisch jemandem die Füße waschen oder nicht, weil ich wusste, ich kann nicht herhaben, dann ist die Predigt fertig. So. Und ich habe nicht gewusst, wer könnte fragen, für das zu machen. Komm, genau, wir stellen uns das jetzt auch vor und wissen, es ist ein starkes Bild, das Jesus uns gibt. Und dass wir miteinander müssen krabbeln an den Füßen. Genau. Wer gewaschen ist, wer gebadet hat, braucht nichts, als es sind die Füße gewaschen werden. Tag für Tag. Und dann kommt noch etwas anderes. Vers 12 geht es weiter. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und wir hören das so als Antwort auf die Gespräche, die dem Essen sind vorausgegangen, wo sie darüber diskutiert, wer von ihnen der Grösste ist. Das würde wahrscheinlich am Schweizer Tisch nicht passieren, immer nicht so offen, oder? Am Schweizer Tisch würden es alle von sich denken, aber niemand würde es sagen. Am Oberländer Tisch wäre es vielleicht gerade umgekehrt. Alle würden von den anderen denken, die sind grösser und ich bin eh nicht. So. Und Jesus sagt, guck, Im Reich Gottes kann es so sein, und soll es so sein, dass sich wahre Grösse durch das definiert, wie jemand dient. Und nicht durch das, was jemand kann, mit seinen Gaben und Talenten. Das ist von Gott geschenkt. Das ist keine Grösse, das ist ein Geschenk. Du bist stark im prophetischen Dienst. Ja, bist Gott dankbar, dass er dich braucht, für andere Menschen zu sagen zu sein. Aber es hat nichts mit Grösse zu tun. Hat nichts mit Charakter zu tun. Jemand hat eine besondere Stimme, jemand kann ein schönes Instrument spielen, jemand ist unglaublich begabt mit Technik. Ja, das hat nichts mit Charakter und wahrer Grösse zu tun. Sondern Begabungen. Sagen wir, danke Jesus. Ein paar von uns sind Begabungen und zusätzlich verstärkt, indem man etwas gelernt hat. Ja, danke Jesus, dass wir sie können. Aber wahre Grösse definiert sich hier im Herz. Wahre Grösse, sagt Jesus, zeigt sich da drin, wie tief das jemand kann knäulen kann. Und nicht darüber, wie viel Glanz das sichtbar wird in seinem Leben, sondern wie fest das jemand bereit ist, die zweite und die dritte Meile zu gehen für andere Menschen. Und das ist das, was ich mir irgendwie wünsche für uns als Gemeinde. Es gibt ja 100'000 Gemeindebauprinzipien, wo du auf einer Konferenz kannst, dann kannst du wieder 35 Punkte lernen, was auch noch wichtig wäre. Aber wenn ich ihn auswählen müsste, würde ich sagen, nehmen wir diesen Punkt. Wenn wir als Kirche, als Zentrum Rheinbrück, als Nachfolger von Jesus schaffen, diesen Punkt zu verinnerlichen, glaube ich, sind wir so ein Kontrastbild zur Welt. Und werden wir so fest leuchten, dass Menschen sehen, das ist etwas anderes. Weil wir bereit sind, Dienste zu übernehmen, wo alle anderen Schiss haben vor Verantwortung. Weil wir bereit sind, mitzuhelfen, wo alle anderen zu faul sind. Weil wir bereit sind, Menschen zu helfen, wo alle anderen weggucken. Weil wir bereit sind, an die Füße zu waschen. Und das sind aber nicht durch die schönen Dienste, die Glanz und Glorie haben, sondern es sind die Dienste, die manchmal wirklich auch anscheissen, excuse. Und man tut es gleich. Aus Überzeugung zu wissen, ich tue das für dich, Jesus. Ich darf das schon sagen, meine Frau steht nicht gerne hier auf der Bühne. Das macht sie wirklich nicht gerne. Sie hat Bühne, Glanz, echt nicht gerne. Und jedes Mal, wenn sie hier Worship machen liebt sie, aber irgendwie am liebsten nicht auf der Bühne. Und jeden Morgen, wenn wir daheim gehen, höre ich ins Gebet. Sage, Jesus, du weißt, ich mache es für dich. Gell? Das mache ich nicht aus Spass. Das mache ich, weil ich dich liebe. Und ich weiß, dass hier ganz viele sind, die Dienste aus Liebe zu Jesus. Ein paar sind da, die den Saal putzen, nicht weil es ihre Hauptbegabung ist, nicht weil es mega Spass macht, sondern sie tun es einfach. Aus Liebe zu Jesus. Geri drückt seit 30 Jahren fast den Händen Knöpfe an dem Mischpult. Das ist übrigens sein letzter Dienst heute. Merci, Geri, für deinen treuen Dienst. Es ist manchmal aus Liebe zu Jesus aufgestanden. Einfach daherkommen. Für das ihr etwas gehört. Aus Liebe zu Jesus. So lasst uns doch ein Kirche sein, die sich gegenseitig die Füße wischt. Er sagt hier nicht, habt mir eure Füße entgegen, sondern er sagt, ich möchte, dass ihr euch untereinander die Füße wäscht. Dass wir eine Kirche sind, die füreinander da ist, mit den Momenten, wo es schmutzig wird, keine Berührungsangst hat. Aber eine Kirche ist, die Mut hat, herzuhauen und zu sagen, guck, es ist wirklich dreckig, wir ziehen nicht zurück. Und wir sind füreinander da. Und ich glaube, so sind wir ein Kontrast als Kirchenort, wo man sich herknäulet für die anderen. Ich möchte gerne beten. Jesus, mit dieser Fußwaschung von deinen Jüngern hast du so viele Lektionen erteilt, die wir heute nicht alle anstreifen können. Aber das starke Bild, das du uns da gibst, ist, wie du uns Menschen wischst, rein machst. Und ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha gemacht hast. Und ich bete jetzt in diesem Moment auch für alle, die irgendwo spüren, dass da schwarze Flecken vielleicht in ihrem eigenen Herz sind, wo vielleicht gewisse Mördergruben zum Vorschein ist gekommen. Ich bete Jesus, dass wir nicht zurückziehen, sondern dass wir dir auf einmal die Füße entgegen haben. Sage Jesus, ich habe es nötig, dass du mich wischst. Weil wir uns bewusst sind, dass wir ohne dich nicht vor dem lebendigen Gott bestehen können. Bete, Heilige Geist, dass der, du uns überführst von Schuld, von Schmutz, dass du uns also gleichzeitig auch den Mut gibst, zum Herrn haben. Zum ehrlich sein, zum bekennen und zum umkehren. Jesus, ich bete, aber auch, dass wir lernen, das, was du siehst, wenn ihr gewaschen seid, hat er Anteil an mir. Und das bete ich, dass gerade Ostern, wo es nicht nur um Vergebung geht, sondern es geht um das neue Leben. Es geht um eine unglaubliche Hoffnung, um eine Riesenfreude. Eine Zuversicht im Angesicht des Todes, eine Zuversicht trotz Schmerzen, trotz Herausforderungen, eine Riesenhoffnung. Und so bete ich, dass wir durch die Wäschung von dir können Anteil haben wieder an deiner Freude, wenn wir verstehen, was du gemacht hast, dass wir befreit sind in ein neues Leben hinein. Und so bete ich auch für heute Morgen, dass dort, wo tot ist, dass dort Leben kommt. Dass dort, wo Menschen vielleicht schlafen, dass dort, wo Leute sagen, bei einem geistlichen Tod drin, dass du sie heute Morgen rausrufst. Dass sie ins Leben hineinkommen zu dir. Ich bete für Leute, die Angst haben vor Sachen, vor Situationen, dass dort Leben hineinkommt und Hoffnung. Eine Zuversicht, egal was ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus.